Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist immer noch Michael Bröker und wir starten erneut in diesen Tag. Es ist Mittwoch, der 21. Juli.
Jetzt zeigt Annalena Baerbock dann doch Einsicht nach dem Plagiat.
Die aufgeregte Republik zeigte sich in den vergangenen Tagen mal wieder von ihrer aufgeregtesten Seite. Annalena Baerbock stand erneut im digitalen Kritiksturm, weil sie dieses Mal ehrenamtliche Nebentätigkeiten vergessen hatte, beim Bundestag anzumelden. Wohlgemerkt Nebenjobs, für die sie ja gar kein Geld bekommt. Und die Anwürfe gegen sie zielen weiterhin auf das eher Abschneidende, nämlich, dass sie nur Kandidatin wurde, weil sie eine Frau ist. Hier zum Beispiel FDP-Vize Wolfgang Kubicki.
Dass die Frau, die ja die Frauenkarte nicht ziehen wollte bei der Kandidatenfrage und sie nur deshalb Kandidatin geworden ist, weil sie die Frauenkarte gezogen hat, dass die jetzt dokumentieren muss und nachweisen muss, dass sie wirklich im Zweifel die Bessere ist ihm gegenüber, was ich nicht glaube.
Der Unionskanzlerkandidat Armin Laschet alberte und lachte, während der Bundespräsident gerade bei einem Ortsbesuch im Krisengebiet seine Anteilnahme aussprach. Unpassend. Unprofessionell, natürlich. Aber ihm gleich jegliche Charaktertugenden abzusprechen, wie es Politiker getan haben? Die Kabarettisten sind längst nicht mehr die einzigen, die mit maximaler Schärfe agieren. Wie hier der Comedian Florian Schröder im RBB.
Wenn er nicht aufpasst, spülen ihn die Wassermassen nicht mit seinen Gummistiefeln ins Kanzleramt, sondern sie reißen ihn mit in den Abgrund, wie sonst nur Familienhäuser in NRW. Im Moment wirkt er mit seinen Kanzlerambitionen jedenfalls wie ein Nichtschwimmer, der ohne Schwimmflügel vom 10-Meter-Turm springen will. Wenn er also einen Grund gehabt hätte zu lachen, als Bundespräsident Steinmeier in Erftstadt sprach, dann eigentlich nur über die riesige Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei Armin Laschet.
Und nun auch noch der junge CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, der nach eigenen Angaben, ohne es zu wissen, ein Selfie auf einem Reitturnier in Mecklenburg-Vorpommern mit zwei jungen Männern zugelassen hatte, die offenbar Neonazis sind. Gestern hat er uns am Telefon erklärt, wie es dazu kam.
Ich habe mich sehr über dieses Foto geärgert und über die Debatte darüber noch viel mehr. Das ist so, ich bin in meinem Wahlkreis natürlich bei vielen Events unterwegs und dieses Pferdefestival in Burg an der polnischen Grenze, das ist regional ein echtes Highlight. Danach, das kommt bei öffentlichen Auftritten ganz regelmäßig vor, gab es eine Reihe von Fotowünschen, bestimmt ein Dutzend, und die arbeitet man dann schnell nacheinander ab, und da gab es zunächst jetzt keine Auffälligkeit. Ich habe diese T-Shirt-Aufschrift nicht gesehen. Ich kann bis heute jetzt nicht sicher sagen, ob dieses Foto jetzt so authentisch ist, wie es da gezeigt ist, ob diese Aufschrift da war oder nicht. Meine Mitarbeiterin und ich haben sie jedenfalls nicht gesehen. Die Debatte, dass man dann da irgendwie jetzt in die Nähe von Rechtsextremismus gerückt wird, also das ärgert mich schon massiv. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, das ist leider, muss man sagen, ja auch für Politiker ein Routinevorgang. Ich mache ständig Dutzende Fotos bei solchen öffentlichen Anlässen, dann lasse ich mir nicht jedes Mal einen Lebenslauf vorlegen.
Die Fälle sind nicht vergleichbar, ich weiß. Aber irgendwie sind diese Debatten dann doch symbolisch für einen Diskurs, in dem auch bei kleinsten Verfehlungen sofort die kommunikativ schwersten Waffen aus den jeweiligen ideologischen Schützengräben herausgeholt und abgefeuert werden. Verhandelt wird nicht mehr, differenziert ohnehin nicht. Rhetorische Vernichtungsfeldzüge sind die Strategien der Parteisoldaten. Fraglich, ob das politische System so resilienter und widerstandsfähiger gegen die wirklichen Bedrohungen durch die Demokratiefeinde wird. Fraglich auch, ob es der Demokratie gut tut, wenn Politiker bei jedem Fauxpas sofort aus einem wirr definierten Konsens des Erlaubten gejagt werden. Die Qualität der Politik hängt nun mal wesentlich von den handelnden Politikern ab. Oder anders formuliert, wir müssen mit den Politikern klarkommen, die wir uns gewählt haben. Andere gibt es in der Demokratie nicht. Wenn aber hyperventilierende Hassmaschinen in den sozialen Netzwerken die Debatten dominieren, wird diese politische Arena nur noch süchtige Karrieristen und Masochisten anziehen. Die Klugen und Engagierten da draußen, in der Wirtschaft, in Kultur und Wissenschaft, sie werden keine Lust haben auf ein öffentliches Amt. Dabei bräuchten wir doch eher mehr als weniger personelle Frischluftzufuhr von draußen für das politische System drinnen. Unsere weiteren Themen heute. Mit dem Chef-Krisenmanager in Nordrhein-Westfalen, dem CDU-Innenminister Herbert Reul, spreche ich gleich über Vorhersagen und SMS-Warnungen, die fehlten.
Also wissen Sie, ich bin so lange jetzt in der Politik, ich kann das nicht mehr hören, dass irgendwelche Leute immer wissen, was wir alles versagt haben.
Und wir müssen uns heute mal mit toten Hosen beim Beachhandball befassen und wundern uns über Bill Clinton, der in den 90er Jahren die Möglichkeit eines einmaligen Treffens mit einem der wichtigsten Staatsoberhäupter der Welt ausgeschlagen hat, um dann doch lieber shoppen zu gehen.
Wir trauern gemeinsam mit den Familien, mit den Angehörigen. Wir haben Menschen gesehen, die alles verloren haben. Und eine Stadt, die so einzigartig konzipiert war wie hier, diese Altstadt, ist so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt.
Die Bundeskanzlerin hat gestern mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die völlig zerstörte Innenstadt von Bad Münstereifel besucht. Das große Aufräumen ist in vollem Gange. Es werden weiterhin Dutzende Vermisste gesucht. Menschen sortieren mit ihren Händen, was von ihrem Hab und Gut noch zu gebrauchen ist. Der Rest kommt auf die große Halde am Straßenrand. Die Fragen werden nun drängender. Hat das Unwetterwarnsystem wirklich so kolossal versagt, wie selbst internationale Kritiker meinen? Hat die Technik nicht funktioniert? Oder wie in der Pandemie ja schon erlebt, die politische Bürokratie? Wie will die Politik jetzt helfen? Wie wird künftig vorgesorgt? Das bespreche ich jetzt mit einem Mann, der zuletzt selbst in der Kritik stand, wegen seiner Aussage, Naturkatastrophen seien eben nicht vorhersehbar. Herbert Reul ist seit 4 Jahren Innenminister in Nordrhein-Westfalen und einer der engsten Vertrauten von Armin Laschet. Der CDU-Politiker sagt, die örtlichen Behörden hätten weitgehend richtig gehandelt. Herr Reul, eine dramatische Flutkatastrophe hat Ihr Bundesland erschüttert, 47 Tote bisher. Haben Sie eigentlich schon ein Schadensbild?
Wir sind froh, dass wir wissen, was mit den Menschen ist. 47 ist richtig genannt. Bei den Vermissten sind wir noch nicht ganz klar. Aber da geht Gott sei Dank die Zahl runter. Und bei den Gebäuden sind wir im Moment dabei. Straßen, Plätze. Wir haben einiges, aber noch nicht vollständig.
Herr Reul, aber eine Flut, das ist ja kein unbekanntes Ereignis. Wie konnte es zu so verheerenden Konsequenzen führen?
Weil es nicht irgendeine Flut war, sondern das, was wir in den großen Städten kannten und von den großen Flüssen vor allen Dingen kannten, worauf wir uns auch gut vorbereitet haben, immer war jetzt bei kleinen und mittleren Flüssen und zum Teil in besonderen Situationen. Also Wupper und Ruhr, vor 100 Jahren das letzte Mal so eine Wassermenge gehabt, vor allen Dingen in dieser Spontaneität. Also das Problem, nehmen wir mal die Wupper, war ja nicht, dass da viel Regen gefallen ist, sondern dass dann auch noch die Talsperre geöffnet wurde und dadurch eine Flutwelle entstand. Dadurch gab es dann erst die Probleme. Also es sind mehrere Faktoren zusammengekommen, die dann das Dilemma ausgemacht haben.
Herr Minister, Sie haben gesagt, Naturkatastrophen, es liege in der Natur der Sache, man könne sie halt nicht vorhersagen. Zugleich hat die europäische Flutwarnsystem EFAS, hat 3 Tage vorher zumindest vor extremen Überflutungen gewarnt. Auch der private Wetterdienst von Jörg Kachelmann hat dies getan. An Warnungen lag es doch nicht.
Nein, an Warnungen lag es nicht. Aber die Einschätzung, wo dann was ganz genau passiert und mit welchen Auswirkungen, das ist das Problem. Und im Übrigen befürchte ich, es gab und gibt Situationen und es wird Situationen geben, bei denen, auch wenn man gewarnt ist, trotzdem noch was passiert.
Von einem monumentalen Versagen der Behörden hat die Hydrologin dieses europäischen Flutwarnsystems, Hannah Cloke, gesprochen. Nehmen Sie sich einen Teil dieser Kritik an oder gar nicht?
Also wissen Sie, ich bin so lange jetzt in der Politik, ich kann das nicht mehr hören, dass irgendwelche Leute immer wissen, was wir alles versagt haben. Es kann übrigens sein, dass in der einen oder anderen Stadt oder in dem einen oder anderen Fall mein Versagen war, aber das kann ich jetzt einfach aus dem Ärmel nicht. Also ich muss sagen, ich bin nicht so klug wie viele andere, die das sofort beurteilen können.
Aber können Sie denn sagen, ob in den Landkreisen die kommunalen Verantwortlichen vor Ort rechtzeitig die Bewohner gewarnt haben, dass sie ihre Häuser zum Beispiel verlassen sollen? Können Sie das denn schon abschließend beurteilen?
Ich gehe davon aus, dass die einen ordentlichen Job gemacht haben. Aber ob die es rechtzeitig gemacht hat, wie denn? Ich bin ja nicht überall gewesen. Da müsste ich ja in jeder Stadt, in jedem Dorf selber gewesen sein, um es beurteilen zu können. Und das kann ich nicht im Moment.
Aber wissen Sie denn jetzt schon, was auf jeden Fall verbesserungswürdig ist? Können Sie das nach knapp einer Woche dieser Flutkatastrophe nicht schon sagen? Zum Beispiel, dass irgendwie klar sein sollte, wer diese Warn-SMS verschickt, die es irgendwie noch gar nicht gibt, oder wer die Sirene betätigt. Muss es da frühzeitig eine koordiniertere Lage dann geben?
Ich bin sicher, dass wir im Rahmen von Katastrophenschutz noch vieles verbessern müssen. Ich habe 2008 erstmal gestoppt den Abbau der Sirenen. Ich habe angefangen, wieder neue Sirenen aufzubauen. 20 Millionen haben wir investiert. Ich habe jedes Jahr einen Warntag gemacht, weil ich glaube, die Menschen müssen überhaupt wieder lernen, dass es Sirenen gibt und wie sie funktionieren, was sie bedeuten. Und dass das nicht ein fröhliches Spiel der Feuerwehr ist. Also die Ernsthaftigkeit von Warnungen In Nicht-Kriegszeiten ist, glaube ich, uns allen ein Stück verloren gegangen. Ich habe immer noch, ich glaube, so über den Daumen 10, 15 Städte, die nicht ausreichend mit Sirenen ausgestattet sind, um ein Beispiel mal noch zu nennen. Die Warn-App Nina gibt's, aber nicht jeder hat ein Handy und nicht jeder guckt drauf. Also natürlich gibt es Nachsteuerungsbedarf, aber ich glaube nicht, dass wir die Strukturen total überdenken müssen und dass das Heil darin liegt, dass in Zukunft von Berlin zentral gesteuert der Katastrophenschutz organisiert werden muss. Ob das besser ist, wage ich zu bezweifeln.
Und wer darf entscheiden, welche Art von Warnung dann eigentlich zum Beispiel in einem Straßen- oder in einer Nachbarschaft wirklich umgesetzt wird?
Das muss der örtliche Zuständige sein, also der Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat. Das ist auch klug, würde man ja flächendeckend alle warnen, wo es gar nicht nötig ist. Wir haben ja bei diesen Katastrophen die Besonderheit, dass sie nicht auf dem ganzen Land stattfinden. Bei uns haben 2,5 Regierungsbezirke sind nur betroffen. Also flächendeckend hilft da nichts. Wir brauchen eine gute dezentrale Struktur. Und wenn ich was sagen kann, hat doch in der Bekämpfung nachher wirklich verdammt gut funktioniert. Wir hatten 22.000 Leute täglich, und zwar vorrangig Ehrenamtliche unterwegs, die einen super Job gemacht haben. Und ich bin nicht sicher, ob Profis aus einer Zentrale besser gemacht wird.
Ja, ich glaube, bei den Aufräumarbeiten und den Hilfsmaßnahmen sind wir durchaus gut. Nur waren wir im Vorfeld nicht in der Prävention ausreichend wahrscheinlich aufgestellt. Das wird wahrscheinlich die Lehre sein. Herr Reul, abschließend noch die Frage. Die Soforthilfe soll jetzt vom Kabinett heute an diesem Mittwoch beschlossen werden. 400 Millionen Euro sind jetzt zunächst einmal von Bund und Ländern im Gespräch. Reicht das?
Das werden wir sehen. Kein Mensch hat da die Schäden noch nicht mehr genau kennen. Kann man auch nicht sagen, ob es reicht. Mich würde es wundern, wenn es reicht. Aber die Frage stellt sich im Moment gar nicht, sondern wir müssen jetzt einfach schnell helfen. Und deswegen muss man mit einer Summe anfangen. Man muss ein Kriterium haben. Dann geht es erstmal darum, dem, der kein Hemd und keine Hose mehr hat, dass der sofort sich was Neues kaufen kann. Um es mal ganz praktisch zu sagen. Das Langfristige, die Grundsatzarbeit, das wird noch ganz andere Summen verschlingen.
Was können Sie denn sagen, wie schnell diese Hilfe dann tatsächlich auf dem Konto der Betroffenen landet? Was glauben Sie? Was ist realistisch?
Ja, ich hoffe, dass wir diese Anfang nächste Woche zahlungsfähig sind. Das muss schnell gehen, das macht keinen Sinn.
In einer aktuellen Umfrage bewerten nur 26% der Deutschen Armin Laschet als guten Krisenmanager. Hat das mit seinem Lachen vielleicht am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort zu tun?
Kann ja sein, aber wissen Sie, das mit den Bewertungen und den Umfragen. Ich bin zu lange dabei, ich bin da relativ gelassen, mich interessiert, was am Ende rauskommt und was man erreicht hat. Ich glaube am Ende immer noch, dass die Fakten zählen.
Herr Reul, ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke auch.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Beach-Handballverband uns im wahrsten Sinne des Wortes Stoff zum Nachdenken gibt. Er gibt nämlich klare Regelungen heraus, wie kurz oder lang bei Turnieren die Hosen der Spieler und Spielerinnen sein dürfen. Der Weltverband schreibt jetzt vor, dass die Shorts der Männer mindestens 10 cm über dem Knie enden müssen, wohingegen die Spielerinnen immer in eng anliegenden Bikinihosen spielen müssen. Man darf davon ausgehen, dass hier nicht an modische Aspekte gedacht wird, sondern an die Tatsache, möglichst viele sexy TV-Bilder zu produzieren. Was letztlich der Vermarktung des Sports nützlich sein könnte. Die Beachhandballerinnen der norwegischen Nationalmannschaft haben jetzt bei der Europameisterschaft ganz bewusst gegen diesen offiziellen Dresscode verstoßen. Sie wehren sich gegen eine öffentliche Fleischbeschau, indem sie im Spiel um den dritten Platz gegen Spanien einfach Shorts getragen haben. Dieses Spiel wurde nicht nur 0-2 verloren, sondern zum Ärger der Norwegerin gab es auch noch ein Nachspiel. Der Verband verhängte wegen des zu langen Beinkleids eine Geldstrafe von 1.500 Euro. Worüber sich jetzt natürlich und auch zu Recht die halbe Welt aufregt. Sollen doch Frauen anziehen, was sie wollen und vor allem das, worin sie sich nicht sexualisiert, sondern wohlfühlen. Diese Aktion des Verbands ist voll in die Hose gegangen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Bill Clinton sich als amtierender US-Präsident eine einmalige Gelegenheit bei einem Staatsbesuch in England hat entgehen lassen. Es war 1997. Tony Blair war gerade frisch als britischer Premierminister ins Amt gekommen und lud zusammen mit seiner Frau das Ehepaar Clinton zum Kennenlernen nach London ein. Hillary und Bill nahmen die Einladung in die Downing Street an und man verstand sich gut. Bill durfte sogar an einer Kabinettssitzung teilnehmen. Die Stimmung war gelöst.
Hallo,
Die gute Laune dürfte sich eine Meile weiter westlich im Buckingham Palace allerdings in Grenzen gehalten haben. Denn wie nun aus geheimen Protokollen hervorgeht, haben damals die Clintons eine persönliche Einladung der Queen abgelehnt und die Königin brüskiert. Elizabeth II. Wollte das amerikanische Präsidentenpaar nämlich gerne zum 5-Uhr-Tee einladen. Wie die Aufzeichnungen belegen, die der Guardian jetzt veröffentlichte, ließen die Clintons allerdings absagen. Sie wollten die knapp bemessene Freizeit in London lieber anders nutzen. Touristischer. Zum Beispiel shoppen gehen und indisch dinieren. Da war die Queen sicher nicht amused und das Vertrauen dürfte zwischen den beiden Staaten mit der sonst so oft beschworenen Special Relationship zumindest einseitig für einen kurzen Moment erschüttert gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen neuen Tag. Bis morgen, Ihr Michael Bröker.
I gotta have faith.